Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es gibt immer noch nicht viel, was man sicher sagen kann zum kaputten Staudamm nahe der Stadt Cherson in der Südukraine. Bilder zeigen die zerstörte Staumauer, Sie haben das bestimmt gesehen, und dass Milliarden Kubikmeter Wasser durch diese Öffnung schießen. 16 bis 60.000 Anwohner sollen unterhalb des Staudamms von Überschwemmungen betroffen sein. Aber welche Bedeutung hätte die Zerstörung des Staudamms denn strategisch für die beiden Kriegsparteien, für die Angreifer Russland und natürlich für die Verteidiger die Ukraine? Das frage ich den Sicherheitsexperten Gerhard Mangott. Der ist Professor für internationale Politik an der Universität Innsbruck. Herr Mangott, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Krakowski.
Bringt das jetzt der einen oder anderen Seite einen strategischen Vorteil?
Es bringt für beide Seiten Vorteile, aber auch sehr viele Nachteile. Der Vorteil für Russland wäre, dass eine mögliche amphibische Anlandung ukrainischer Truppen auf dem von Russland kontrollierten Ufer des Flusses Dnipro dadurch unmöglich wird. Und es gab in der Nacht vorher in russischen Telegram-Kanälen sehr viele Gerüchte darüber, dass die Ukraine genau das planen würde, ein Übersetzen ihrer Armee auf die linke Seite des Flusses Dnipro, der eben von Russland kontrolliert wird. Das ist auf geraume Zeit nun unmöglich. Aber der Nachteil für Russland ist, dass auch seine eigenen Verteidigungsanlagen am linken Ufer weggeschwemmt werden, dass die Minengürtel weggeschwemmt werden. Und noch dazu, die Folge ist eine prekäre Wasserversorgung für die Krim und für die von Russland kontrollierten Gebiete der Südukraine. Für die Ukraine könnte sprechen, dass eben die russischen Verteidigungsanlagen zerstört werden und die Wasserversorgung der Krim wieder prekär wird. Aber auf der anderen Seite ist der große Nachteil für die Ukraine, dass sie nun tatsächlich an dieser Frontlinie nicht angreifen kann. Und das bringt wieder einen Vorteil für Russland, weil so verkürzt sich die sehr, sehr lange Frontlinie ein Stück weit. Und hier muss die russische Armee jetzt jedenfalls keinen Vorstoß der ukrainischen Gegenoffensive fürchten.
Nun zeigen viele Finger von hier aus erstmal nach Moskau. Auch der Bundeskanzler hat sich da ganz klar positioniert im Gespräch mit RTL. Für wie wahrscheinlich halten Sie das?
Ich habe mich schon gewundert, dass gestern europäische Politiker von Stoltenberg zu Scholz und Baerbock, von Borrell bis Michel gesagt haben, Russland ist der Täter. Das können wir im Augenblick nicht sagen, denn wir haben keine Belege für diese These. Daher halte ich solche Aussagen für unverantwortlich. Und sie kontrastieren auch mit den Aussagen amerikanischer Politiker, die sagen, it's too early to tell. Also wir können jetzt noch nicht genau sagen, wer es war. Wir können nur spekulieren über Plausibilitäten. Und da deutet zwar sehr vieles in Richtung Russland. Die größere Wahrscheinlichkeit ist, dass Russland der Täter war, aber es ist eben nicht bewiesen und nicht belegt.
Der ukrainische Präsident Zelensky hatte vor Monaten bereits gewarnt, die Russen hätten den Staudamm vermint und würden ihn bei Bedarf sprengen können. Als jemand, der die Situation vor Ort gar nicht kennt, frage ich, wäre das nicht leicht zu überprüfen gewesen?
Nun, tatsächlich hat die russische Seite den Übergang über den Staudamm vermint und gesichert gegen einen Vorstoß ukrainischer Truppen. Aber Minen würden nicht ausreichen, um diese Zerstörung hervorzurufen. Das muss eine gewaltige Detonation gewesen sein, um diesen Staudamm tatsächlich zum Einstürzen zu bringen. Es war in den letzten Monaten immer wieder von beiden Seiten die Anschuldigung an die jeweils andere Seite, dass sie eine Sprengung plane. Wie gesagt, Motive gäbe es für beide, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass Russland das getan hat, um eine ukrainische Gegenoffensive an dieser Stelle zu unterbinden.
Schon die Sabotage an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 hat gezeigt, wie ungeheuer schwierig mitten in Europa offenbar die Aufklärung solcher Ereignisse ist. Dabei sollte man doch denken, Satelliten, alles Mögliche schaut zu. Wie kommt das eigentlich? Ich meine, wissen westliche Geheimdienste womöglich mehr, als wir erfahren?
Ich denke, ein Teil der Erklärung, warum wir noch immer nicht wissen, wer hinter den Sprengungen von NS1 und NS2 steckt, ist, dass offensichtlich bestimmte Kreise nicht wollen, dass die Täterschaft klargelegt wird, dass die Täterschaft offengelegt wird. Es war ja auch damals, wie gestern bei der Sprengung des Damms, die unverzügliche westliche Reaktion. Russland hat diese Detonationen durchgeführt und wird auch noch andere Unterseeinfrastruktur des Westens angreifen. Und jetzt ist es doch so, dass, wie es gerade hindeutet, dass die Ukraine hinter diesem Attentat steckt. Gestern erst hat die Washington Post berichtet, dass die amerikanischen Geheimdienste davon ausgehen, dass eine ukrainische Eliteeinheit lange bevor die Explosionen durchgeführt wurden, schon Pläne geäußert hat, eine solche Attacke durchzuführen. Also man sieht, die frühe Beschuldigung, die kann manchmal richtig sein, aber sie kann auch falsch sein. Und deswegen wären auch gerade Politiker angehalten, etwas vorsichtiger zu sein mit einer vorzeitigen Schuldzuschreibung.
Aber dass Russland ganz gezielt ukrainische zivile Infrastruktur zerstört, also Strom, Wasserversorgung, das gilt doch als belegt, oder?
Das gilt tatsächlich als belegt, seit Kriegsbeginn schon. Und seit Oktober hat Russland besonders intensiv versucht, vor allem die Energieinfrastruktur, Strom- und Wärmeversorgung, die Wasserversorgung zu zerstören, Brücken zu zerstören, Eisenbahnlinien zu zerstören. Also der Angriff auf zivile Infrastruktur, die Russland durchgeführt hat, sie sind mehr als belegt. Und das war in vielen Fällen auch ein Kriegsverbrechen, denn zivile Ziele dürfen nach dem humanitären Völkerrecht nicht angegriffen werden, außer sie dienen militärischen Zwecken. Und das war bei diesem Damm nicht der Fall und das war bei der Infrastruktur nicht der Fall, die Russland systematisch zerstört hat. Also die Sprengung des Damms würde in ein Muster russischen Verhaltens passen. Aber wie gesagt, das ist noch kein Beleg.
Sagt Gerhard Mangold, Professor für internationale Politik an der Universität Innsbruck. Herr Mangold, danke, dass Sie bei uns waren im Programm vom Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.